ARD. Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.
Hallo und herzlich willkommen zu Hormongesteuert, dem Podcast für alle Frauen vor, in und nach den Wechseljahren. Wir beantworten hier alle Fragen rund um die Hormonumstellung und wollen euch zur Expertin eures eigenen Körpers machen. Und natürlich freuen wir uns auch über alle interessierten Männer, die uns zuhören. Diesen Podcast hört ihr kostenfrei in der App der ARD Audiothek. Mein Name ist Katrin Simonsen, ich bin Redakteurin, Moderatorin bei MDR Aktuell und die Fachfrau an meiner Seite, das ist Dr. Katrin Schaudig, Frauenärztin, Hormonexpertin und Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft. Und sie ist mir wieder aus Hamburg zugeschaltet. Hallo zu Ihnen.
Hallo, liebe Frau Simonsen.
Frau Schaudig, das Jahr 2025 geht so langsam dem Ende entgegen. Und wir haben uns gedacht, es hat sich so viel getan in diesen letzten Monaten rund um das Thema Wechseljahre, politisch und gesellschaftlich. Da wollen wir einfach nochmal drauf schauen und das so ein bisschen Revue passieren lassen.
Ja, ich bin auch selber ganz überwältigt, was sich getan hat im letzten Jahr, aber überhaupt in den letzten 2 Jahren. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass auch unser Podcast dazu ein bisschen beigetragen hat. Und wir haben ja vor 2 Jahren, als wir losgelegt haben mit dem Podcast, auch so ein bisschen darüber gesprochen, dass doch viel Unwissen und Fehldiagnosen am Start sind. Und ich habe erstens den Eindruck, auch bei meinen Patientinnen, dass sich da tatsächlich was tut. Die kommen durchaus auch mit dem Thema Perimenopause, was ja so ein bisschen Knackpunkt ist, weil es besonders schwierig zu erkennen und zu behandeln ist. Und neulich hat mich auch eine Frauenärztin angesprochen, eine Junge, die sagte, oh, alles, was ich mit meinen Patienten bespreche, habe ich aus dem Podcast von Ihnen und Frau Simonsen. Das freut mich total. Und wenn wir darüber sprechen, dass es an Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten auch so ein bisschen mangelt oder gebricht, dann glaube ich, hat sich da wirklich ganz viel getan.
Das besprechen wir dann nochmal später, was genau sich da getan hat. Und vor allen Dingen verrückt hat sich auch politisch so viel ja bewegt zum Thema Wechseljahre. Die Wechseljahre stehen zum ersten Mal in einem deutschen Koalitionsvertrag. Und dass es dazu gekommen ist, das ist vor allen Dingen einer Frau zu verdanken, die vor 2 Jahren die Initiative Hashtag Wir sind 9 Millionen ins Leben gerufen hat und es so geschafft hat, die Wechseljahre thematisch im Bundestag zu platzieren. Und wie ihr das gelungen ist, das soll sie uns gleich erzählen. Ich freue mich, dass heute Miriam Stein bei uns zu Gast ist im Podcast. Sie ist Journalistin, Buchautorin und Wechseljahre-Aktivistin, kann man schon sagen. Hallo und herzlich willkommen, Miriam Stein.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Wechseljahre-Aktivistin, ist das ein Lob für Sie oder hören Sie das nicht so gern?
Doch, ich finde es gut. Also ich wäre jetzt kein Traumberuf gewesen, wenn Sie mich mit 25 gefragt hätten. Das kam zu mir quasi, aber das, was es ausgelöst hat, das ist eben für mich auch überwältigend, wie Katrin Schaudig gerade so schön sagte. Und deswegen dürfen Sie mich sehr gerne Wechseljahre-Aktivistin nennen.
Frau Stein, kommen wir mal zu Ihrer persönlichen Geschichte, weil Sie gesagt haben, es hat mich irgendwie so ereilt, es ist zu mir gekommen. Die Wechseljahre haben Sie ganz persönlich mit all Ihrer Wucht getroffen. Wie ging es Ihnen damals oder was ist damals passiert?
Das war ja echt interessant, weil das war so 2020, 2021 und ich bin eigentlich so ein Hochleister, auch gerne und ehrgeizig und so. Und plötzlich war ich halt nur noch müde und erschöpft und schlecht drauf und ich wusste nicht, was mit mir los war. Und es passte nicht zu mir und ich war irgendwann echt verzweifelt, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich stehe um 7 Uhr auf und könnte um 9:30 wieder ins Bett gehen. Bin jede Nacht um 3 Uhr aufgewacht, Punkt, Schlag 3 Uhr. Und ich merkte im Aufwachen, dass ich nicht wieder einschlafen würde. Ja? Und dann lag ich also nachts wach bis etwa 6 Uhr morgens. Ich habe Küchengeräte gekauft, eine Pastamaschine und solche Sachen. Bin dann eingeschlafen und um 7 Uhr morgens klingelte der Wecker, weil mein Sohn zur Schule musste. Und das macht man 5, 6 Tage hintereinander. Und dann weiß man, warum die UN Schlafentzug als Foltermethode einstuft. Ich war echt wie ein kopfloses Huhn. Dann kriegte ich komische Allergien und Ausschlag im Gesicht. Rosacea hieß das, da kannte ich vorher nicht. Und ich lief plötzlich von Fachärztin zu Facharzt, von Kardiologin zu HNO. Ich kriegte Tinnitus und hatte wirklich das Gefühl, ich wäre krank. Und dass das irgendwas mit der Perimenopause zu tun haben könnte, das habe ich lange überhaupt nicht kapiert, weil ich war ja 41 oder so. Und habe mir das dann ehrlich gesagt, ich bin ja auch Journalistin, so wie so eine in tiefen Recherche quasi rausgefunden, selbst diagnostiziert. Und dann ist mir eigentlich erst klar geworden, dass es nämlich diese strukturellen Probleme gibt, dass es keine Abrechnungsnummer gibt, dass es im Fachärztinnenstudium ein bisschen kurz kommt, das Thema. Und da war ich dann eigentlich total schockiert. Ich habe gedacht, das kann nicht sein, alle Frauen haben das und niemand weiß es. Und dann habe ich das in einem Buch aufgeschrieben namens Die gereizte Frau, weil ich tatsächlich so verstört war, auch über mich selber. Ich wusste ja selber auch nichts. Und ich halte mich ja schon für eine gut ausgebildete und auch durchaus feministische Frau. Und das kann nicht sein. Wie kann das sein?
Man ist dann so wütend auf sich selbst, ne?
Wütend auf sich selbst, wütend aufs Umfeld. Und wie kann das sein? Als wäre das so. Und dann denkt man natürlich nach, wie war das bei meiner Mutter? Kann ich mich erinnern? Und so richtig thematisiert wurde das bei uns zu Hause nicht.
Darf ich da mal einhaken? Das finde ich witzig, so wie du das gerade geschildert hast, Miriam, mit den Schlafstörungen. Ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon mal gesagt habe, aber da oute ich mich jetzt mal. Das war bei mir auch ein dramatisches Symptom und ich bin sonst ein Murmeltier. Und so wie du das schilderst, dass man nachts aufwacht und merkt, ich werde nicht wieder einschlafen können. Das ist ganz komisch. Das ist wie, wenn es Ping macht im Kopf. Ich hatte exakt dasselbe, nur anders als du, war mir klar, aha, es geht los und ich habe einen Rezeptblock, bin ja Arzt und
klarer Vorteil.
Mir dann relativ schnell helfen. Und ich habe auch gerade, als du das berichtet hast, nochmal gedacht, jetzt kommt der medizinische Gedanke. Du hast gesagt, Schlafentzug ist eine Foltermethode. Ich frage mich, ob eine Reihe der Folgesymptome, die sich dann entwickelt haben, gar nicht ein direktes Wechseljahrssymptom sind, sondern eine Folge dieses permanenten Schlafentzugs, der ja auch was mit unserem Immunsystem macht. Ja? Also wie das jetzt die genaue Kausalität ist, ich glaube, das kann man nur spekulieren. Aber du hast es wunderbar geschildert und genau so ist es.
Es gibt ja, Katrin Schaudig hat mich vor 2 Jahren einer Expertin aus Chicago vorgestellt namens Pauline Markey. Und Pauline Markey geht ja davon aus, korrigier mich, wenn ich es falsch wiedergebe, Katrin, dass eben viel von diesem sogenannten Brain Fog, von diesen Wortfindungsstörungen damit zu tun haben, dass einen die nächtlichen Hitzewallungen und das dadurch ständige Aufwachen so fertig macht. Also es ist im Grunde gar nicht nur im Gehirn, sondern dass man einfach fix und fertig ist und dann mitten im Satz nicht mehr weiß, was man eigentlich sagen wollte. Also ich fand es echt krass und ich glaube eben, wenn sich das so hinzieht und ich habe eine Freundin, die hat mit anderen Freundinnen zusammen die 3 Uhr morgens WhatsApp-Gruppe aufgemacht, weil sie das Gefühl hatten, sie müssten die Zeit zumindest konstruktiv nutzen. Das kann ich total gut verstehen. Ich hatte aber immer gedacht, ich schlafe wieder ein und dann so hingelegt, Decke über den Kopf. Also 5 Minuten später kam so meine Hand raus und hat wieder nach dem Handy gegriffen, was natürlich urfalsch ist, ja, aber es war echt schlimm, war wirklich schlimm.
Ja, ich finde es interessant nochmal mit, ich weiß, dass Pauline Markey, die ich ja auch unglaublich schätze, die macht im Moment übrigens ganz viele Videos, auch auf Instagram und LinkedIn, kann ich nur empfehlen, dass die viel das mit den Hitzewallungen zusammenbringt. Ich kann nur von mir sagen, ich habe nie eine einzige Hitzewallung gehabt, gar keine. Und ich hätte das wahrgenommen. Ich weiß ja, worauf man achten muss, ja. Also ich hätte gemeint, Hitzewallung. Nee, da war null Hitzewallung. Das heißt, ich persönlich glaube, dass sowohl den Hitzewallungen als auch den Schlafstörungen ein gleicher Pathomechanismus zugrunde liegt, also ein Mechanismus im Gehirn, der quasi beides auslöst, wobei die Hitzewallung selber dann die ganze Sache offensichtlich nochmal sehr verschlimmern. Aber die hat man ja. Ich weiß nicht, hattest du damals Hitzewallung, Miriam?
Nachts, ja, also auf jeden Fall. Wir können uns darauf einigen, dass es feuchtes und trockenes nächtliches Aufwachen gibt. Also ich hatte auf jeden Fall am Anfang, es wäre irgendwie leer an meinem Bett oder so. Ich hatte nachts Nachthemden durchgeschwitzt. Und da war ich ehrlich gesagt, als das losging, da war ich sogar vielleicht 38, 39. Aber wie gesagt, so kam dieses Buch zustande und so kam eben auch diese, sagen wir nicht, nennen wir es Ungehaltenheit über diese tatsächlich strukturellen Hindernisse in der Wechseljahresbehandlung.
Das mittlerweile gibt es ja auch ein zweites Buch, aber das erste, Die gereizte Frau, das war damals schon, haben Sie selber mal gesagt, in einem Podcast ein Überraschungserfolg. Da hatte eigentlich keiner so richtig dran geglaubt, dass sich das so gut verkauft. Das ging ja auch gleich auf die Bestsellerliste. Wie kam es dann eigentlich, dann muss ja die Idee zu Hashtag Wir sind 9 Millionen relativ gleichzeitig gekommen sein. Wie war das dann?
ich habe ja in dem Buch so ein bisschen versucht, das einzuordnen, eben nicht nur meine Geschichte mit den Wechseljahren zu erzählen, sondern eben auch, dass es ein politisches Thema ist, dass es quasi ein Public Health Thema ist, dass Frauen gesund sein sollten und dass es seltsam ist, dass eben diese Lebensphase, die ja keine Krankheit ist, aber die durchaus, sagen wir, krankheitsähnliche Symptome in meinem Fall aufwerfen kann, dass da einfach nichts zu machen ist. Und ich habe halt gedacht, das wird einem immer so vermittelt, das müsse man alleine privat zu Hause aushalten, ne? Am besten im Badezimmer. Und wenn man rauskommt aus dem Badezimmer, dann hurra, bin ich wieder eine ganz normal funktionierende Frau. Und das fand ich im Grunde eine Frechheit. Und es war dann eben so, dass als dieser Erfolg sich einstellte, mit dem eben niemand gerechnet hat, da habe ich gedacht, eigentlich müsste man das jetzt umsetzen, ne? Dass man wirklich Veränderungen herbeiführt. Und das war so ein bisschen Zufall. Das war eine Expertin, die ich für das Buch interviewt hat. Das ist eine Ökotrophologin namens Susanne Liedtke, mit der ich mich so ein bisschen angefreundet habe. Und mit der haben wir das so ein bisschen hin und her gespielt. Und um die Zeit etwa war ich auf einem Abendessen hier in Berlin eingeladen, wo dann tatsächlich die damalige Abgeordnete, heute Ministerin Dorothee Bär, reinschwebte. Und dann hatte ich so, man hat das ja manchmal einfach einen Moment, dass ich gedacht habe, so, und jetzt musst du einmal pitchen. Jetzt musst du einmal sagen, was blöd ist für Frauen in den Wechseljahren. Und dann saß ich da an so einem langen Tisch und wurde ganz ernst und fing so an zu erzählen und es wurde ganz still und ich dachte, oh Gott, was jetzt? Und dann habe ich das halt einmal runtergebetet. Wie gesagt, die schwierige Ausbildung, die schwierige Abrechnung, eben die Tabuisierung, dass eben, also ich habe mich halt immer gefragt, wenn eine gut ausgebildete Journalistin wie ich nicht weiß, was mit dir los ist und so schwer Hilfe findet, was ist dann mit einer Frau, die irgendwie also noch schwieriger an Informationen kommt? Und das erzählte ich alles in großer Ernsthaftigkeit an diesem Tisch und dann nickte sie mir zu und sagte, ja, schreiben Sie mir mal eine E-Mail, wir treffen uns. Und dann bin ich tatsächlich jetzt ziemlich genau vor 3 Jahren in der Vorweihnachtszeit bei der Doro Bär im Büro aufgeschlagen und dann auch wirklich mit unglaublicher Ernsthaftigkeit guckt sie mich an und sagt, ja, wir machen da was. Und ich so, okay, gut. Und dann haben wir halt hin und her überlegt und so kam das eigentlich. Also es war einem glücklichen Zufall und einem gewissen Tatendrang geschuldet, glaube ich.
Und ich habe mich damals so ein bisschen gewundert. Ich habe das alles über Instagram verfolgt und dieser Hashtag hat sich ja wirklich in Windeseile so in dieser Wechseljahre-Community verbreitet. Und da gab es dann auch viele Aktivistinnen, viele Frauen, auch Expertinnen, die sich dem so angeschlossen haben. Das war wie so ein Lauffeuer, so ein bisschen, kann man schon sagen, oder?
Ich glaube, das zum einen ist der Hashtag gut gewählt. Das war, wie gesagt, die Susanne Liedtke, die sagte, mach doch, wir sind 9 Millionen bezüglich der Frauen, die zwischen 40 und 55 Jahre alt sind in Deutschland und somit vermutlich in den Wechseljahren. Wir haben dann hinterher festgestellt, dass es ein bisschen zu eng gegriffen war. Man hätte das aufziehen müssen bis 59. Wir kriegten dann so lustige E-Mails von Frauen, die halt so 58, 59, wir wollen auch bei euch mitmachen, wir haben auch noch Probleme. Und wir haben halt dann quasi Frauen, die durch die Antihormontherapie in die Wechseljahre kamen, nicht abgebildet. Also sind tatsächlich mehr, aber es blieb dann bei den 9 Millionen. Und ich glaube, dieses Gefühl, und das ist mir bis heute ganz wichtig, dass man gemeinsam für was einsteht, dass man eben sich zusammentut. Wir hatten halt alle auf die ein oder andere Art und Weise diese Perimenopause als Thema auf dem Tisch. Keiner hat das je in Worte gefasst. Viele von uns haben tatsächlich bei verschiedensten Fachärztinnen und Fachärzten eher schlechte Erfahrungen gemacht. Und das hat halt, glaube ich, so ein starkes Gemeinschaftsgefühl ausgelöst, dass sich das tatsächlich, wie Sie sagen, wie ein Lauffeuer verbreitet hat. Und das war überraschend. Das war nichts, was in irgendeiner Form absehbar war. Und das gab dann wahnsinnig viel Energie zurück.
Es gab, ich habe nochmal nachgeguckt, im März 2023 den ersten parlamentarischen Abend im Bundestag zu dem Thema. Dann nicht weit danach gab es den zweiten und da war dann auch Katrin Schaudig eingeladen, ja, als Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft.
Auf dem Panel war sie.
Ja, auf dem Panel war sie, nicht nur eingeladen.
Auf dem Panel war sie, jawohl.
Frau Schaudig, ich meine, Sie bemühen sich ja jetzt irgendwie seit 30 Jahren schon, Ärztinnen und Ärzte auszubilden für das Thema Sichtbarkeit zu schaffen. Hat Sie das überrascht, dass das auf einmal so fix geht, dass sich da auf einmal so viel in Bewegung setzt?
Ja, das hat mich schon überrascht damals. Ich fand es auch großartig. Auch da muss ich wirklich Miriam dir nochmal ein wahnsinniges Kompliment machen, weil was du mit diesem Hashtag 9 Millionen auch geschafft hast, war, dass diese große Gruppe von Frauen, die es ja schon gab, also nimm mal auch Anke Sinniken mit ihrem Wechseljahrsportal, das ist ja auch schon, gibt's ja schon lange, aber dadurch, dass du das quasi gebündelt hast, auch durchaus Vertreterinnen dieses Themas, die vielleicht jetzt aus völlig anderen Richtungen kommen, ja, Journalisten, Ökotrophologen und. Also wir waren ja völlig unterschiedliche Gruppierungen und die Menopausegesellschaft als tatsächlich wissenschaftliche Fachgesellschaft, das war, glaube ich, doch nochmal so ein Durchbruchmoment, dass quasi alle an einem Strang zogen. Das war, glaube ich, wirklich der Bringer aus meiner Sicht. Und diese Sitzung damals im Bundestag, die war schon sehr beeindruckend, dass auch die Politik sich plötzlich für uns interessiert. Und ich war schon überrascht davon. Und es hat auch, glaube ich, uns als Menopausegesellschaft geholfen, das Thema noch weiter nach vorne zu bringen.
Ich glaube ja, und da bin ich bei vielen Punkten der Meinung, dass es manchmal wirklich gut ist, wenn man, und jetzt kommt so ein toller betriebswirtschaftlicher Begriff, wenn man bottom-up geht, also wenn man halt aus dem Bedürfnis der sogenannten betroffenen Frauen raus sagt, wir möchten aber besser behandelt werden oder wir wünschen uns mehr Forschung oder wir wünschen uns eine andere Dialogform bei Ärztinnen und Ärzten. Ich glaube, das ist ganz schön und gerade so ein Schmuddelthema, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, so lax wie die Wechseljahre, ja, was wirklich, wo kein Mensch drüber reden wollte.
Ja,
wirklich
so schambehaftet. Ne?
So schambehaftet, genau. Oh, dann ist man ja vielleicht keine Frau mehr.
Und man ist alt
und steht mit einem Bein im Grab und mir fallen die Haare aus und wachsen irgendwie auf der Oberlippe wieder und lauter so Quatsch, ja, was ja wirklich auch echt nicht als sexy gelesen wird, ja. Das ist, ich glaube, das war wie so eine geschüttelte Sektflasche, wo man so den Korken rausmachen musste und dann macht es Peng, ja, und es kam eine Fontäne raus und man muss ja einfach berücksichtigen, wie viele wir sind. Also wie gesagt, mit den ganzen Zahlen, die ich gerade genannt habe, sind es mindestens 11 Millionen Frauen, die im Augenblick in der Lebensphase stecken, die vermutlich mit Wechseljahren einhergehen. Und das ist einfach viel, das ist super, super viel und ich glaube einfach, dass dieses Man sagt einmal, ich wünsche mir hier wirklich mehr Aufmerksamkeit bei vielen Frauen und betroffenen Frauen gut ankam. Und ich glaube, da kam eben diese Energie her und es hat halt total Spaß gemacht. Das war wirklich auch beflügelnd auf eine Art.
Aber ich glaube auch, es lag vielleicht auch daran, dass mit Dorothee Bär sozusagen irgendwie man eine Frau gefunden hat, die das auch ernst genommen hat. Weil das stelle ich immer so fest, dass man mittlerweile ja auch in Führungspositionen Frauen trifft, die auch gar nicht so weit weg sind von diesem Wechseljahrealter und die dann sozusagen das auch fördern. Oder das, also bei uns war es mit dem Buch so, ne, mit dem Verlag, dass da eine Wechseljahrefrau unseren Podcast gehört hat und dann die Idee mit dem Buch hatte. Und ich habe mich damals auch ein bisschen gewundert, dass es ausgerechnet CSU-Frauen waren, die sich da stark gemacht haben, weil ich so gedacht hätte, ja, passt eher zu den Grünen oder zur SPD, aber es waren Dorothee Bär, es war Julia Klöckner am Anfang, die dabei war, dann die Emmy Zeulner, die ja 35 oder 34 erst ist. Hat sie das auch damals überrascht, Miriam?
Das hat mich überrascht. Es war aber auf der anderen Seite auch weniger. Ich muss dazu sagen, dass die Zusammenarbeit mit Doro Bär wahnsinnig angenehm war. Sie hat tatsächlich beim ersten oder zweiten Gespräch damals gesagt, und dann muss es in den Koalitionsvertrag für die neue Regierung. Ich weiß noch, dass ich dachte, hä? Die Wechseljahre im Koalitionsvertrag? Was ist denn mit dir los? Aber sie hat das ja alles im Grunde mit vorbereitet. Und ich glaube, dass die Überraschung hatte ich auch. Es lag so ein bisschen an der politischen Konstellation. Die Ampel war in der Regierung, die waren wahnsinnig busy, die hatten unheimlich viel zu tun. Und ich war auch bei Ricarda Lang, die war damals noch Vorsitzende der Grünen, die immer gesagt hat, ja, das ist super und du bist bei mir richtig. Und die war einfach so im im Stress und so eingebunden, dass sie überhaupt nichts machen konnte. Und man muss, glaube ich, auch sagen, die Union war in der Opposition, die suchte nach Themen. Dorobert hatte im Grunde eine ähnliche Aktion mit der Endometriose gemacht, die im Grunde dann auch über Frau Zöllner gelaufen ist. Die waren so ein bisschen im Thema im Frauengesundheitlichen. Und das sind wirklich tolle Frauen. Die Emmy Zöllner ist Krankenschwester, Ausgebildete. Das heißt, sie hat da auch ein professionelles Interesse, eine wahnsinnig energiegeladene Person. Man mag die auch einfach wahnsinnig gerne und die sind halt viel in ihren Wahlkreisen unterwegs in Süddeutschland, wo ich ja jetzt in diesem Jahr auch viel unterwegs war. Und da sind einfach viele betroffene Frauen. Und die Perimenopause und die ganze unfaire Nichtwissen und Tabus, die sich darum herum stapeln, die sind halt auch auf dem Land ein Thema, wo man relativ schnell anknüpfen kann. Und ich glaube, das hat die Dorobert ziemlich schnell begriffen. Und deswegen konnte man da so ein Konsensthema finden.
Also ich finde es ja ganz interessant, ich muss da mal einhaken, dass man fast pauschal denkt, das würde doch eher den Grünen oder mehr linksgerichteten Parteien zugestehen. Ich finde ja an der Stelle immer, es ist ein absolut parteiübergreifendes Thema.
Absolut.
Und es hat immer mal in der Politik Bereiche gegeben. Ich sage jetzt mal zum Beispiel diese Mutterschaftsrichtlinien, die damals die Lore Peschel-Gutzeit vorangetrieben hat. Die hat auch, sie selber SPD-Politikerin, Politikerinnen aller Fraktionen vereint und zusammen haben die das durchgesetzt, dass es damals einen Mutterschutz für Beamten gab, für Beamtinnen. Und das ist, die Wechseljahre sind auch fraktionsübergreifend, sie sind auch ressortübergreifend, das ist ja mein Ding immer. Es geht nicht nur um Forschung und Gesundheit, es geht um Wirtschaft, Familie, Arbeitsministerium. Und das haben die begriffen. Und das Interessante ist ja, dass bei der Lesung von der Emmy Zöllner vor einem Jahr im Bundestag, wo sie diesen Antrag gestellt hat auf eine nationale Menopausenstrategie, dass nur eine einzige Partei sich dagegen geäußert hat mit den Worten, ich glaube, die CSU hat nicht alle Tassen im Schrank. Ich habe es mir mehrfach angehört, weil ich das gar nicht fassen konnte.
Was so ist aus der großen Partei von Helmut Kohl geworden?
Ja, es war in dem Fall die AfD-Abgeordnete, eine Frau mittleren Alters oder vielleicht schon älter. Das
eine
hat mich
Zahnärztin, Katrin. Mhm.
Ja, okay. Vielleicht gehörte sie zu dem Drittel, die wenig Beschwerden hatte oder vielleicht hat sie direkt Hormone genommen. Ich weiß es nicht. Es hat mich sehr gewundert. Ich finde aber auch aus dem Bereich der alternativen Szene oder grünen Szene höre ich tatsächlich auch Stimmen, die sagen, nee, das ist so ein bisschen was Natürliches. Jetzt kommt so der Bio-Gedanke. Das ist normal und natürlich, da muss man durch. Also es ist keineswegs so, dass man da sagt, ja, die sind dann frauenfreundlich, sondern manche höre ich da, es gibt ja auch so einen Arbeitskreis für Frauengesundheit, die da auch ganz kritisch sind und sagen, nee, das muss man eigentlich so durchstehen. Also ich glaube, man kann das gar nicht politisch verordnen und die Dorobert ist halt, glaube ich, eine extrem zupackende Politikerin, so erlebe ich sie, oder?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Aber ich glaube, man nimmt schon die CSU noch stärker als die CDU, so als männerdominierte, sehr, sehr konservative Partei war. Insofern daher ein bisschen die Überraschung. Und wenn man dann zum zweiten Mal hinschaut, denkt man sich, ja, natürlich sind da auch Frauen drin, die moderner denken und vielleicht auch Männer, die moderner denken. Also man kann da, ja, man kann da wirklich nicht so immer so die Schablone drauflegen, das stimmt.
Es war ja ganz lustig bei der parlamentarischen Veranstaltung, wo eben die Katrin Schaudig auch mit auf dem Panel saß, da war der Tino Sorge damals, der war gesundheitspolitischer Sprecher der Union zu diesem Zeitpunkt. Und ich weiß noch, wir haben ihn dann angesprochen auf erektile Dysfunktion und dass es dort doch ein Medikament gibt, was die Männer bekommen können, was ja auch eine furchtbare Sache ist, ja. Und ich weiß noch, dass er mich so anguckte und mir so zunickte und der dachte, oh Gott, jetzt habe ich tatsächlich mit dem gesundheitspolitischen Sprecher der Union über erektile Dysfunktion gesprochen. Das ist vielleicht auch ein bisschen respektlos.
Aber es ist. Ah, schöne Geschichte.
Es ist einfach notwendig, dass man die tatsächlich, also der Vergleich hinkt an vielen Stellen, aber es ist auch unangenehm. Es passiert auch im fortschreitenden Alter und es gibt eben ein Medikament. Und ich habe immer das Gefühl, wir brauchen ja die Männer. Ne? Die Männer.
Auf alle Fälle, ja.
Müssen ja mitziehen. Die sind ja auch mit betroffen. Wir sagen ja ganz oft, von den Wechseljahren sind alle Menschen betroffen, die Hälfte direkt und die andere indirekt. Ja? Weil jeder Mann natürlich mit einer Frau in dieser Lebensphase zu tun hat. Ob das jetzt die Schwester ist, die Mama, die Chefin oder die Partnerin, ist ja an dem Punkt eigentlich fast egal. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man irgendeine Form von Empathie herstellt. Und es ist tatsächlich schwierig, meines Erachtens, Männern zu erzählen, wie sich das anfühlt, wenn wirklich der ganze Körper verrückt spielt. Mhm. Und ich kann es jetzt echt so nennen, weil es hat sich bei mir beruhigt. Ich bin jetzt am Ende der Perimenopause. Ich hatte jetzt auch mal die ein oder andere Hitzewallung tagsüber. Aber jetzt, ich merke tatsächlich, wie alles ruhig wird in meinem Körper. Mhm. Ja? Und diese 3-4 Jahre, in denen alles immer in Aufruhr war, zu Ende geht. Und ich finde so interessant, das sagt Katrin Schaudig auch manchmal, dass Frauen halt zu ihren Ärztinnen und Ärzten gehen und sagen, ich bin nicht mehr ich selber. Und jetzt rückwirkend kann ich das total unterstützen. Ich war irgendwie auch nicht ganz ich selber. Mhm. Und das ist halt schon wirklich massiv. Und da muss man halt einen Weg finden, das den Männern zu vermitteln. Das ist bestimmt noch ein Weg. Das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil wir lernen als Frauen jetzt gerade darüber zu sprechen. Wir müssen den Männern ein bisschen Geduld einräumen, weil die müssen das jetzt auch lernen. Ich glaube, wichtig ist halt, dass das Thema gesamtgesellschaftlich ernst genommen wird von Frauen wie Männern. Und wir müssen natürlich auch lernen, dass unter 11 Millionen Frauen 11 Millionen Meinungen sind und dass die eine oder andere Meinung ein bisschen schräg liegt. Politisch, finde ich, fällt einem die Entscheidung nach unserer Debatte sehr leicht, ne, welche Parteien sich für Frauengesundheit interessieren und welche eben nicht. Aber ich glaube eben, dass natürlich auch innerhalb der Frauen es echt verschiedene Meinungen gibt. Und das zu akzeptieren, ist, glaube ich, auch was ein Lernprozess ist. Und ich finde das auch oft schwierig, wenn eben gesagt wird, so jetzt reicht's eigentlich, jetzt müsst ihr gar nicht mehr darüber sprechen. Jetzt haben wir es einmal durchs Dorf getrieben und jetzt können wir endlich wieder über was anderes reden, wo man so denkt, nee, das ist ein durchlaufendes Thema. Auch die nächste Generation und die danach wird in die Wechseljahre kommen. Und das ist halt einfach ein thematischer Dauerbrenner, oder, ja, Frau Schaudig?
Ja, und auch so, weil sich absolut, an der Versorgung der Frauen noch nichts grundlegend geändert hat, müssen wir einfach weiter darüber reden.
Unbedingt, also, unbedingt.
Wie viele hilflose Mails ich bekomme von Frauen, die denen nicht geholfen wird, die immer noch das Gleiche gesagt bekommen, da musst du durch, das ist natürlich, andere haben das auch geschafft. Und solange das noch so ist, müssen wir drüber reden, ist einfach so.
Und das Interessante, und entschuldige, wenn ich da nochmal eben, das hat die Katrin Schaudig ja auch eben gesagt, es ist ein ressortübergreifendes Thema. Und ich glaube halt, dass es da auch so einen gewissen Pessimismus gibt. Es sagte neulich eine Frauenärztin zu mir auf einem Panel, dass sie glaube, dass jede Generation die Wechseljahre aufs Neue für sich finden müsse, weil das ein Thema sei, womit man sich präventiv nicht beschäftigen wolle. Mhm. Und ich glaube das nicht. Mhm. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass wenn man, also ich sehe das auch, wenn ich mit ganz jungen Frauen spreche, die jetzt so Anfang 20 sind, die finden das hochinteressant und die finden das total wichtig. Und ich glaube, es muss auf zwei Seiten funktionieren. Zum einen müssen wir tatsächlich Daten sammeln, ne?
Und ja, unbedingt.
Die Ausbildung ändern. Und zum anderen müssen wir aber auch die Geschichten verändern. Weil wenn man jetzt von jungen Frauen, von Mädchen in der Schule ausgeht, ne, die soll man die Wechseljahre in der Schule unterrichten. Und da sagte dann jemand, aber die können sich das doch gar nicht vorstellen. Das ist dann super abstrakt. Und dann denke ich mir, wie abstrakt ist es denn bitte für eine 12-Jährige oder eine 14-Jährige, sich vorzustellen, dass ein Lebewesen in ihrer Gebärmutter wächst. Ja, super abstrakt. Mhm. Aber wir haben eben ein ganzes Areal an Geschichten über Männer und Papas, über süße Babys, übers Muttersein, über Liebe. Dass sie plötzlich das Gefühl hat, sie kann sich das vorstellen. Ja? Und genau solche Geschichten brauchen wir auch über diese Lebensphase. Wir brauchen halt verschiedene individuelle Geschichten über Frauen, die durch diese Lebensphase gehen, damit es anfassbarer und erlebbarer wird. Mhm. Und das ist noch lange nicht fertig. Da fangen wir jetzt gerade erst richtig mit an.
Interessante ist ja, dass es eine Erzählung von Thomas Mann aus dem Jahr 1953 gibt, wo er die Wechseljahre schon beschreibt. Seit längerem schon litt ihr Wohlbefinden unter organisch-kritischen Vorgängen ihrer Jahre, dem stockenden, bei ihr unter seelischen Widerständen sich vollziehenden Erlöschen ihrer physischen Weiblichkeit. Also Thomas Mann wusste es schon 1953. Es schuf ihr ängstliche Wallungen, Unruhe des Herzens, Kopfweh, Tage der Schwermut und einer Reizbarkeit, die ihr die launigen Herrenreden als unleidlich dumm hatten erscheinen lassen. Ich meine, das Zitat muss man sich mal reinziehen, oder?
Unbedingt. Und er hat ja jetzt auch nicht gerade gesagt, das ist Natur, da muss sie durch. Ne? Und,
nee.
es ist halt genau diese Art von Erzählung braucht man. Und ich glaube, dass man das ernst nehmen muss, dass es tatsächlich und in meinem Fall auf jeden Fall in den Alltag eingreift. Ja, und es hätte eben auch in meine Berufstätigkeit eingegriffen und ich musste mir helfen lassen. Also tatsächlich auch medikamentös und ich hätte das sonst nicht geschafft, weil ansonsten hätte es einfach eine Journalistin weniger gegeben.
Wir wollen noch mal kurz rekapitulieren. Also es gab mehrere parlamentarische Abende. Danach, Frau Schaudig hat es schon gesagt, hat die Unionsfraktion den Antrag auf eine nationale Menopause-Strategie im Bundestag vorgetragen. Und dann, als es die neue Regierung gab, wurden die Wechseljahre in den Koalitionsvertrag geschrieben.
Ja.
Frau Stein, krass, oder?
Ich finde es ganz toll und ich bin da wahnsinnig stolz drauf, möchte aber an der Stelle nochmal sagen, dass es eben kein Erfolg Einzelner war, sondern was wir gemacht haben, eben wieder über Instagram und LinkedIn. Wir haben Frauen aufgefordert, E-Mails an ihre Abgeordneten zu schreiben. Wir haben da tatsächlich sogar so Vorlagen erstellt, die eben gecopied und gepastet werden konnten. Und wir können bei dieser Art von politischer Arbeit nicht sagen, wie viele Frauen E-Mails geschrieben haben. Aber es müssen viele gewesen sein, weil tatsächlich die meisten Fraktionen eine automatische Antwort hatten am Ende, die sogar ziemlich fundiert war, muss ich sagen, erstaunlicherweise. Also es heißt, es hat so viel für so viel Wirbel gesorgt, dass sich die demokratischen Parteien geneigt gesehen haben, darauf eine Antwort zu geben. Das fand ich schon echt gut. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist und ich glaube, gerade für Frauen in dieser Lebensphase zu verstehen, dass ihre einzelne Stimme was zählt. Ja, dass die gehört werden kann, dass die wichtig ist. Auch wenn man zu Hause im totalen perimenopausalen Punk sitzt, ja, und kaum vom Bett aufs Sofa kommt, ist es trotzdem eine relevante Stimme. Und das finde ich total gut. Und deswegen bin ich super stolz darauf, dass die Wechseljahre im Koalitionsvertrag stehen. Die Leute sagen dann immer, und Frau Stein, was passiert jetzt? Ja, erstmal gar nichts. Aber wir haben Handhabe, so nennt man das. Man kann jetzt halt quasi zur Regierung gehen und sagen, es steht doch hier in ihrem Koalitionsvertrag, da kann man doch jetzt auch was machen.
Also ich habe nochmal reingeschaut, man kann es so kurz zusammenfassen. Die Große Koalition will Forschung, Aufklärung und gesundheitliche Versorgung verbessern, die gesellschaftliche Wahrnehmung verändern und die Wechseljahre sollen auch im Arbeitsleben berücksichtigt werden. Wir schauen uns einfach die Bereiche mal nacheinander an. Kommen wir mal zum Thema Forschung. Da gibt's ja eine konkrete Zahl. 11 Millionen Euro werden bereitgestellt, um offene Fragen zur Frauengesundheit zu beforschen. Frau Schaudig, ich weiß, Sie hatten da verschiedene Termine in Berlin.
Ja, der wichtigste Termin war vielleicht der im Bundesgesundheitsministerium. Der war Ende November, so 24. was, glaube ich. Und da hat Frau Wagen, die Gesundheitsministerin, eingeladen, Menschen, die irgendwie an diesem Wechseljahrsprozess oder an diesem Wechseljahraktivismus beteiligt sind, also sehr viele auch Gynäkologinnen und Gynäkologen, die in dem Bereich arbeiten. Es war auch der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, Professor Gerd Naumann da, es war der Chef vom Berufsverband, das ist der Klaus Dubeck. Also da waren wirklich viele Leute, die irgendwie mit dem Thema zu tun haben. Sie hat in diesem Meeting hat Frau Wagen eben von diesen 11 Millionen gesprochen, die jetzt bereitgestellt werden sollen. Und ich weiß, dass im Vorfeld das Forschungsministerium beauftragt war mit Meinungsbildnern und Menschen, die auch da forschungsmäßig unterwegs sind, Gespräche zu führen, wo Forschungsbedarf besonders ist. Ich muss dazu sagen, ich dachte eigentlich, die 11 Millionen sind tatsächlich für die Menopause. Jetzt haben Sie gesagt, für die Frauengesundheit. Ich habe so verstanden, dass für die Menopause ist. Und Frau Wagen hat auch in dieser Sitzung klar gesagt, wo sie auch Bedarf sieht und dass noch Luft nach oben ist. Also auf jeden Fall passiert was. Jetzt muss man natürlich nur höllisch aufpassen, dass diese 11 Millionen in die richtigen Richtungen gehen und dass gute Forschung und vor allen Dingen zielführende Forschung gemacht wird. Und da muss man einfach dranbleiben. Aber da passiert was.
Was wäre denn so Ihr Lieblingsforschungsthema, was Sie gerne beforschen würden?
Das ist ein schwieriges Thema. Ich meine, wir haben ja zum einen auch das große Projekt von der Deutschen Menopausegesellschaft über die vorzeitigen Wechseljahre. Da ist noch ganz viel Lücke zur Versorgung von Frauen vor allen Dingen zu schließen und das kostet halt alles Geld. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Thema wäre, die möglichen Therapiestrategien in der Perimenopause besser zu beleuchten. Da gibt es wahnsinnig wenig Studien. Das haben wir jetzt bemerkt bei der Erstellung der neuen Leitlinie zur Peri- und Postmenopause. Die Leitlinien müssen sich immer auf Studien beziehen und nur dann können sie Empfehlungen aussprechen. Und gerade zu dieser Phase gibt es wenig Studien und das liegt, glaube ich, auch daran, dass das noch nicht richtig verstanden ist, was da einfach passiert. Aber allein daran sieht man schon, okay, da muss schon Forschung her, was passiert da? Und dann muss Forschung her, wie therapiert man das? Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass eine der Therapiestrategien ja sein kann, paradoxerweise den Eierstock runterzufahren, zum Beispiel mit einer Gestagen-Monopille, die aber wiederum keine Kassenleistung ist. Und das ist sie nicht, weil es keine Studien dazu gibt, dass man damit tatsächlich Frauen behandeln kann. Da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Und ich sehe da zum Beispiel einen großen Forschungsbedarf. Und es muss natürlich auch nochmal Studien, bessere Studien nochmal geben zur Langzeittherapie. Das betrifft dann mehr die Postmenopause. Es sind Studien geplant, auch gerade für die Herz-Kreislauf-Gesundheit, weil es da noch so ein paar Unklarheiten gibt, was da genau eigentlich passiert. Also das sind so die Dinge, die mir spontan einfallen. Also ich bin selber auch vom Forschungsministerium angesprochen worden mit Frau Schwenkhagen zusammen, meiner Praxispartnerin. Und das haben wir denen auch eigentlich so alles gesagt, was ich jetzt gesagt habe. Ob da was rauskommt, weiß ich noch nicht.
Zumindest gibt es erstmal eine Summe und den Willen, da Dinge anzustoßen. Dann sind wir beim zweiten Punkt der besseren Aufklärung. Miriam Stein, da ging es ja immer drum, es kursierte auch immer diese Zahl. Ich glaube, ihr habt das auch auf T-Shirts drucken lassen, 16,89 €, die Frauenärztin bekommen für die Beratung von ihren Patientinnen in einem Quartal. Und eigentlich werden damit nur 7 Minuten Beratungszeit bezahlt und eine Wechseljahreberatung braucht einfach mehr Zeit. Und da hat sich jetzt auch was getan, und zwar in Bayern soll diese Wechseljahreberatung W1 in einem Modellprojekt getestet werden.
Genau, das ist tatsächlich ein Vorstoß, der im Bundesland Bayern gerade passiert. Da gibt es eine wahnsinnig aktive Gesundheitsministerin namens Judith Gerlach, die auch übrigens noch jung ist und auch CSU ist, die sich da wirklich bewundernswert für dieses Thema einsetzt, muss man wirklich sagen. Die hat eine große Aufklärungskampagne gefahren, die hat Gesundheitsämtern Gelder zur Verfügung gestellt für Aufklärungsveranstaltungen. Und es gibt eine Gynäkologin in München, das ist Professor Dr. Marion Kichle, die jetzt quasi an diesem W1-Projekt arbeitet, dieses Pilotprojekt leitet, dass eben Frauen ab 40 ein Beratungsgespräch zur Verfügung gestellt werden kann und wie das eben aussehen könnte. Und das ist natürlich total toll. Das ist, das hätten wir uns ehrlich gesagt als Wir sind 9 Millionen gar nicht träumen lassen. Wir haben immer gedacht, wir lassen einen Brief schicken für alle Frauen ab 35, um eben möglichst viele Frauen aufzuklären. Aber ein Beratungsgespräch wäre natürlich ungleich besser. Und das wird jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange diese Versuchsphase geht.
Ich glaube, so ungefähr ein Jahr, habe ich gehört.
Habe ich auch, würde ja auch Sinn machen. Mhm. Und dann werden im Grunde da Ergebnisse vorgelegt. Und dann schauen wir mal. Ich weiß aber, dass verschiedene Bundesländer wirklich versuchen, irgendwie daran zu arbeiten. Ich glaube, das Thema, es ist angekommen, dass es da eine Lücke gibt. Also die Lücke wurde erkannt, das ist ja schon mal was. Und jetzt müssen wir halt gucken, wie wir die am gescheitesten schließen. Und auch da wieder, es ist gut, wenn die Frauen selber sagen, sie möchten diese Lücke geschlossen haben. Sie möchten unterstützt werden, weil, wie gesagt, was Katrin Schauer vorhin sagte, dass es natürlich innerhalb dieser großen heterogenen Frauengruppe auch Stimmen gibt, die sagen, was wir jetzt machen, sei Pathologisierung. Das bedeutet, dass wir uns kranker machen, als wir eigentlich sind. Ja, das ist auf jeden Fall eine Meinung. Ich finde, die muss man auch anhören. Das ist auf jeden Fall was sicherlich hier und da auch eintreten kann. Aber ganz generell ist es tatsächlich so, dass wir bei jeder neuen Studie sehen, dass mehr Frauen betroffen sind als nur diese berühmten 2/3. Ne? und dass es einen Bedarf gibt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Nicht alle Frauen müssen zu diesem Aufklärungsgespräch gehen. Wer das nicht möchte, um Gottes Willen, niemand wird gezwungen. Niemand muss irgendwas unternehmen, wenn es keinen Leidensdruck gibt. Aber für die Frauen, die Leidensdruck haben, sollte es eben bestmöglich zur Verfügung gestellt werden. Und dafür muss eben aufgeklärt werden. Wir haben ja gesagt, Frau Simonsen, dass Sie und ich, wir wussten nicht, was mit uns los ist. Und viele Frauen sind nicht auf Instagram. Wir hatten dieses Jahr einen Spiegeltitel, was natürlich ganz toll ist, aber auch nicht alle Frauen lesen den Spiegel. Und dass man wirklich versucht, so viele wie möglich von den betroffenen Frauen zu erreichen, aufzuklären und ihnen sagen, das ist real, was du erlebst. Das ist, bildest du dir nicht ein. Das ist nicht rein psychosomatisch. Und es gibt auch Mittel, da Hilfestellung zu leisten.
Wenn das immer kommt mit dieser Pathologisierung, denke ich mir so, das ist ja auch die Annahme, dass wir Frauen irgendwie doch ein bisschen dumm und naiv und ängstlich sind und man uns lieber nicht zu viel erzählen sollte über unseren Körper und was da so passieren kann, oder?
Nee, es sagt vor allem, was mit dem weiblichen Körper zu tun hat, macht schwach. Alles außer Sex, außer selbstbestimmten Sex ist schwach und das halte ich für Schwachsinn. Ja, und ich glaube, dass einfach der weibliche Körper andere Bedürfnisse hat und auch da wieder Katrin Schaudig, wenn ich jetzt irgendwas falsch sage, bitte einspringen. Wir haben jetzt als Frauen ein Doppel-X-Chromosom und haben mehr Gene, ne, auf dem X, weil da mehr Platz ist als die Männer auf ihrem Y, weil wir tatsächlich diesen Geburtsprozess im Körper haben, ja. Und der Körper ist anders und das ist überhaupt keine Schwäche, das ist einfach anders, es ist individualisiert. Und ich glaube, dass wenn man den Mensch als Individuum betrachtet, dann ist es natürlich klar, dass der Mensch, der sich reproduzieren kann und der mit dem eigenen Blut neues Leben baut, dass der eine andere Form von Physiologie hat und dadurch eine andere Form von Betrachtung braucht. Ich sehe das mittlerweile überhaupt nicht mehr als Schwäche, sondern einfach als eine Frage von Bedarf. Ja. Und ich glaube, da könnte man doch vielleicht mal drüber nachdenken, wir müssen überhaupt keine Männer sein, wir müssen die Männer gar nicht imitieren. Ja. Wir haben einfach eigene Bedürfnisse. Die Männer haben auch eigene Bedürfnisse. Und ich glaube, dass Prostatavorsorge, gesunde Lebensweise, da gibt es viele, viele, viele Themen, die auf Männerseite auch durchaus behandelt werden sollen und auch sehr tabuisiert sind. Aber da muss ich immer ganz ehrlich sagen, die müssen sich leider ihre eigene Miriam suchen. Ja? Das kann ich nicht auch noch machen. Und ich finde,
das ist sehr schön gesagt, Miriam. Die müssen sich ihre eigene Miriam
suchen,
finde ich super.
Die müssen sich echt ihre eigene Miriam suchen, weil das heißt immer, ja, aber Miriam, hör doch mal zu, die Männer, die leiden doch auch total. Ja, das tun sie bestimmt. Aber ich kann deren Mission, die müssen sie selber machen. Und ich versuche eben diese Lebensphase für Frauen zu enttabuisieren, dass Frauen lernen, darüber zu reden, dass man eben mit den Fachleuten wie Katrin Schaudig spricht oder eben auch mit Politikerinnen. Das ist meine Aufgabe, nicht jetzt, oh Gott, die Männer haben ja auch Wechseljahre, Frau Stein.
Ja, und oh, das wollte ich eigentlich am Ende mit euch besprechen. Dieses Männer haben auch Wechseljahre, da geht mir regelmäßig jetzt der Hut hoch, ehrlich gesagt.
Ja, es ist ja so ein bisschen, also jetzt mal abgesehen von den ganzen medizinischen Sachen, die Katrin Schaudig gleich wunderbar erklären kann, aber es ist ja eine Frage von Identität. Ja, und es ist, wenn man als Frau eben nicht mehr fruchtbar ist, dann macht das was mit dem Selbstverständnis der Frau. Ob man das bewusst hat oder unbewusst, ob man Mutter ist oder nicht, das ist egal. Ich glaube, dass wenn man über was 5 Jahrtausende gehört hat, dass die Rolle der Frau ist, sich fortzupflanzen, ja, und danach irgendwie nicht mehr, dann ist es doch klar, dass das was mit einem macht. Männer können theoretisch, bis sie ins Grab fallen, neue Spermien produzieren, Papa werden. Wir hatten das doch gerade. Al Pacino ist 80 und gerade noch Papa geworden. Das ist nun mal für Frauen schwierig. Und das ist ein Unterschied. Tut mir leid.
Miriam, ich finde das total interessant, was du mit diesem X-Chromosom, das habe ich mir noch nie so überlegt, dass das mehr Gene sind. Also man muss ja schon nochmal sagen, und das ist unfeministisch, und das hast du auch gerade sehr schön formuliert, das ist ja der Auftrag der Evolution, dass wir schwanger werden. Und ich glaube, dass das natürlich nochmal viel mehr gehört als dieses, als der tatsächliche Prozess des Schwangerwerdens, den ja der Körper vorbereiten muss und den er dann auch aufrechterhält. Da gehört ja schon mal unfassbar viel dazu. Aber es geht dann auch um das Aufziehen dieser Nachkommen. Und dafür brauchen Frauen andere Skills als die Männer. Das ist einfach so. Ich glaube, das ist alles auf diesem einen Arm da von dem zweiten X-Chromosom gelagert. Das finde ich hochinteressant. Und da gibt es ja übrigens auch durchaus die These, die Großmutterhypothese, dass die Frauen nach den Wechseljahren dann den jüngeren Frauen die unterstützen sollen beim Absolut. Hochbringen der Kinder. Ja. Das ist, da ist auch wirklich was dran. Auch nochmal das an der Stelle, wir haben das, ich habe ja schon mal mit Anne Schwenkhagen vor vielen Jahren ein Buch zu Wechseljahren geschrieben, dass dieses Ausbleiben der Blutung auch der erste Point of No Return im Leben ist. Das ist unwiederbringbar, erinnert einen auch an die eigene Endlichkeit und das macht ganz genau irgendwas mit den Frauen. Das ist nochmal wichtig. So, jetzt komme ich zu den Männern und den Wechseljahren, was mich auch ein bisschen aufregt. Ich habe den Eindruck, die kriegen gerade nicht genügend
Aufmerksamkeit.
Support und Aufmerksamkeit.
Nicht mal die Wechseljahre lassen sie uns, echt.
Ja, genau, so nach dem Motto, genau. Und also der Punkt ist, es gibt einfach die Wechseljahre nicht bei Männern und zwar ganz stumpf deswegen, weil es gibt keinen Break. Bei den Frauen ist irgendwann der Eizellvorrat einfach zu Ende und dann werden aber auch die Hormone nicht mehr produziert. Und zwar relativ schlagartig. Dieser Übergangsprozess Perimenopause, der ist erstmal sehr rumpelig, der dauert ja auch ein paar Jahre, aber dann ist definitiv Schluss mit den Hormonen. Diesen Prozess, den haben die Männer einfach nicht. Der ganze Hoden macht Hormone. Testosteron, das macht das ganze Organ. Die Spermien werden alle 3 Monate neu gebildet. Auch das passiert bis ins hohe Alter. Klar gibt es da gewisse Alterungsprozesse. Die Spermienqualität lässt nach. Auch die Testosteronproduktion lässt allmählich nach. Aber die Betonung liegt auf allmählich. Und es geht halt ein bisschen langsam runter. Beim einen Mann ein bisschen schneller, beim anderen Mann ein bisschen langsamer. Das macht auch dann Symptome, wenn der Testosteronspiegel so eine gewisse Schwelle unterschreitet. Der ist aber dann nicht weg, sondern der ist einfach ein bisschen niedriger. Und das ist einfach ein kompletter Unterschied zu dem, was bei Frauen abläuft. Also deswegen, es gibt keine männlichen Wechseljahre.
Jetzt waren wir also bei der Aufklärung der Frauen. Vielleicht, wenn wir Glück haben und diese Studie mit der W1-Untersuchung in Bayern gut läuft und man am Ende Geld in die Hand nimmt dafür, bekommen wir das bald flächendeckend. Dann sagen aber die Frauen zu mir, ja toll, jetzt weiß ich gut Bescheid, aber ich finde immer noch keine Ärztin, die mich gut betreut. Frau Schaudig, das ist Ihr Thema, Ihr Leib- und Magenthema. Sie bilden ja Ärztinnen und Ärzte aus und Sie arbeiten auch daran, dass das mehr in die Facharztausbildung einfließt, das Thema.
Ja, da haben wir auch einen gewissen Erfolg jetzt erzielt und es ist gerade tatsächlich jetzt von der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe abgesegnet worden. Der Prozess hat begonnen schon, Sie merken schon, die Mühlen mahlen auch da langsam. So schnell geht es alles nicht, aber wir haben vor 3 Jahren bereits begonnen mit der PAST-Präsidentin Barbara Schmalfeld ein Curriculum zu entwickeln. Es steht im Facharztkatalog sozusagen. Da gibt es so einen Katalog, der Weiterbildungskatalog, wo drin steht, was man alles lernen muss während der Facharztausbildung. Und da steht auch ganz hübsch alles drin zu weiblichen Hormonen und auch zu Wechseljahren. Nur de facto findet es in der Ausbildung in der Klinik einfach nicht statt, weil Hormone sind ein ambulantes Thema. Das haben wir ja auch schon öfter besprochen. Und jetzt haben wir ein Curriculum angeschoben, wo die theoretische Ausbildung gestärkt werden soll, noch auf freiwilliger Basis. Aber wir sind ziemlich sicher, dass das viele, viele angehende Frauenärztinnen und Frauenärzte wahrnehmen werden. Dann wird es ein Zertifikat geben. Die praktische Ausbildung ist schwieriger, aber auch da haben wir jetzt Konzepte entwickelt, die Teil eines Zertifikats sind, was die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe dann ausstellen wird. Das kann man sich dann zum Beispiel in die Praxis hängen und sagen, ich habe das, also wenn man sich da niederlässt, das ist ja was für die Facharztausbildung, und sagen, okay, ich habe da eine Ausbildung gemacht. Aber ich glaube, das Entscheidende ist weniger, dass man sich irgendwo was hinhängt, sondern viel wichtiger ist, dass das Thema und das Wissen verankert wird. Und da arbeiten wir ja ohnehin schon seit vielen Jahren dran, dass wir wahnsinnig viele Fortbildungen machen, auch mit Frau Schwenkhagen, aber auch mit vielen anderen sehr versierten Kolleginnen und Kollegen und versuchen, das Thema wirklich zu verbreiten. Und mein Eindruck ist, dass gerade die nachwachsende Generation da ein hohes Interesse hat. Ist vielleicht auch dem geschuldet, dass der Anteil von Frauen wahnsinnig hoch ist mittlerweile in diesem Fachbereich. Ich glaube, beim Nachwuchs der Gynäkologen sind wir bei 85% Frauen ungefähr. Und die haben vielleicht auch ein Interesse an ihrem eigenen Körper, könnte ich mir mal so vorstellen. Die wollen wissen, wie funktioniert das alles. Und die merken auch, dass das Thema total wichtig ist. Also das Interesse ist groß und das sehen wir daran, dass viele der Fortbildungen ausgebucht sind, extrem gut besucht sind.
Und Sie haben auch gesagt, es werden mehr Mitglieder in der Menopause-Gesellschaft. Da gibt es auch Zahlen.
Ja, da gibt es Zahlen. Wir haben mittlerweile über 3.900 Mitglieder. Ich hoffe, dass wir demnächst die 4.000 knacken. Und jetzt können Sie sich fragen, ja, ist es denn so wichtig, dass man da Mitglied ist? Ja, ich glaube, es ist wichtig. Wir haben damit natürlich eine wahnsinnige Lobby. Wenn ich irgendwo bin als Präsidentin dieser Gesellschaft, bin jetzt auch gerade noch mal für 3 weitere Jahre wiedergewählt, dann habe ich ja einen ganz anderen gestärkten Rücken, wenn ich sagen kann, da stehen 4.000 Mitglieder hinter mir. Ich meine, das ist ja eine Hausnummer. Das sind praktisch alles Ärztinnen und Ärzte. Wir haben auch zunehmend Bestrebungen, dass wir Hausärztinnen und Hausärzte mit einbeziehen. Das sind tatsächlich, also unser 3.000. und 3.500. Mitglied war zufällig jeweils eine Hausärztin, also eine Allgemeinmedizinerin. Das heißt, da passiert ganz viel. Auch da gibt es Curricula, die regelmäßig ausgebucht sind, wobei der Tag hat 24 Stunden. Wir können einfach nicht mehr anbieten als das, aber das stellen wir auf breitere Ebene. Die Jahrestagung der Menopause-Gesellschaft war dieses Jahr ausgebucht. Wir mussten dann tatsächlich, auch aus feuerpolizeilichen Gründen, Aspiranten ablehnen. Die konnten dann nicht mehr teilnehmen. Deswegen jetzt im nächsten Jahr haben wir eine größere Kongressfläche uns gesucht. Der Kongress wird auch einen Tag länger gehen. Das heißt, wir versuchen schon das Wissen und das Volk zu bringen. Ich muss noch eins ergänzen zum Thema, weil Sie vorhin sagten, die Aufklärung der Frauen soll vorangebracht werden. Mein Lieblingsthema wäre, dass die Frauen sich die Aufklärung auch noch woanders holen und dann zum Arzt oder zur Ärztin kommen und schon ziemlich gut aufgeklärt sind. Und dann kann man für diese 100 € Beratungsziffer, diese W1, dann ja nochmal viel individueller auf die Frau eingehen. Das erlebe ich auch in meinen Gesprächen. Die kommen, sagen, ja, ich habe den Podcast gehört, ich habe ein Buch gelesen und dann wissen die genau, was sie fragen müssen. Und das ist eigentlich das erstrebenswerte Ziel. Die Frauen müssen Bescheid wissen. Und dann können Sie schon auf etwas höherem Niveau mit Arzt und Ärztin sich unterhalten, hoffend, dass der Arzt und die Ärztin schon auf dem gleichen Niveau ist wie Sie selbst. Das passiert noch nicht immer, aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg.
Miriam Stein, wie war es denn bei Ihnen damals, als Sie dann gesagt haben, okay, das sind die Wechseljahre? Hatten Sie gleich eine Ärztin, die da gut Sie betreuen konnte?
Nee, leider gar nicht. Das war eine junge Kollegin, die tatsächlich auch, denn da müssen sie jetzt Durchsatz fallen ließ. Und ich bin da mittlerweile ein bisschen sanfter geworden. Das war damals, hat mich das total verstört. Ich habe dann auch die Ärztin gewechselt. Ich habe dann tatsächlich einen Termin bei Sheila Delis, die hatte damals noch ihre Praxis in Wiesbaden gemacht, habe da 9 Monate drauf gewartet und bin dann als Selbstzahlerin nach Wiesbaden gefahren. Ich habe jetzt eine sehr gute Frauenärztin in Berlin. Aber das ist tatsächlich schon problematisch. Und ich glaube auch, und das ist natürlich was ich leichter sagen kann als Katrin Schaudig, ist, dass es tatsächlich auch Ärztinnen und Ärzte gibt, die das ganz schwierig finden, wenn man mit Vorinformationen in so ein Gespräch geht, weil es natürlich so eine gewisse Hoheit von Ärzteseiten eigentlich geben sollte. Und gibt es auch Ärztinnen und Ärzte, die ja sagen, oh, das macht uns ganz viel Arbeit, dass jetzt diese ganzen selbsternannten Expertinnen im Internet von den Wechseljahren erzählen. Ich verstehe das, dass natürlich nur evidenzbasierte Information wirklich Aufklärung ist. Aber, und darauf muss ich halt immer wieder hinweisen, dass natürlich die Medizin und die Politik ein dickes Loch hinterlassen hat in den letzten 1000 Jahren, was Frauengesundheit und insbesondere Wechseljahre angeht. Und die Wirtschaft ist natürlich viel flexibler. Ja, die kann einfach total flexibel in dieses Loch reingehen und sagen, oh ja, da gibt es eine Leerstelle, die füllen wir jetzt. Und ich finde, es sollte eine Motivation sein für Ärztinnen und Ärzte, aber auch für Frauen zu sagen, hey, wir wollen doch eigentlich jetzt richtig beraten werden und nicht von Quack 1 und Quack 2. Ja, wir sollten jetzt alle wirklich einen Weg finden, gemeinsam an einem guten Konzept zu arbeiten. Deswegen finde ich das ganz toll, dass gerade so viel in Bewegung ist. Und ich stelle auch fest, dass Ärztinnen und Ärzte offener werden. Aber es muss natürlich auch um Hausärztinnen einerseits, aber auch Orthopäden andererseits zum Beispiel gehen. Weil das ist was, und da haben Katrin Schaudig und ich öfter drüber gesprochen, dass ihr ich in Veranstaltungen sehr viele Frauen treffe, die sagen, sie haben Gelenkschmerzen und Muskelschmerzen. Gehen dann zum Orthopäden. Orthopäde sagt, ist aber alles okay, sie haben wohl Stress. Ja. Und das ist jetzt sehr vereinfacht, kann man auch nicht verallgemeinern, aber es gibt natürlich da einen gewissen Bedarf. Und ich würde mir halt wirklich wünschen, dass man das ein bisschen, genauso wie es ressortübergreifend in der Politik ein Thema sein sollte, sollte es ressortübergreifend in der Medizin ein Thema sein. Und das fände ich wichtig, dass man eben auch Kardiologinnen und Kardiologen beibringt, dass wenn eben dieses berühmte Herzstolpern kommt und es glücklicherweise tatsächlich nichts mit dem Herzen zu tun hat, dass die eben wissen sollten, das kann halt hormonell sein.
Kommen wir nochmal zum nächsten Punkt im Koalitionsvertrag. Da geht es um das Arbeitsleben. Da gab es ja diese Menosupport-Studie, die mal ausgerechnet hat, was die Wirtschaft für einen Schaden erleidet, weil die Wechseljahre-Frauen nicht gut betreut werden mit ihren Problemen. Dann 9,4 Milliarden Euro wurden da ausgerechnet und da sind ja noch nicht die Fehlzeiten drin gewesen oder das früher in Rente gehen. Hat diese Zahl die Unternehmen wachgerüttelt? Denn wenn ich das so sehe, habe ich das Gefühl, da tut sich extrem was bei den Unternehmen.
Na, ich glaube halt, dass es wenn man im Unternehmenskontext gesundheitliche Themen anspricht, dann kommen Zahlen immer ganz gut. Weil, wie gesagt, es ist tatsächlich schwierig zu sagen, ich fühle mich jetzt so und so und deswegen muss mein Arbeitsplatz was tun. Aber wenn man wirklich sagt, wir haben die Betroffenenzahl, die bei 11 Millionen Frauen liegt, wir haben die wirtschaftlichen Ausfälle, die eben in Deutschland 9,4 Milliarden Euro sind. Es gibt Vergleichszahlen aus anderen Ländern. Also es ist tatsächlich nicht nur Deutschland, das solche Zahlen errechnet. Seit einigen Jahren werden die Wechseljahre im Economic Forum in Davos besprochen, also quasi der Mount Everest der Ökonomie. Mhm. Es ist ein Thema. Und so kommt man natürlich an Unternehmen ran und da tut sich einiges. Es ist auch eigentlich gar nicht so revolutionär, wie sich das anhört, weil letztendlich haben die meisten Unternehmen auf die eine oder andere Art und Weise ein betriebliches Gesundheitsmanagement und es werden Präventionsmaßnahmen getroffen, zum Beispiel für Rücken, aber zum Beispiel auch für mentale Gesundheit. Und es sollte eigentlich unproblematisch sein, Frauen gesundheitliche Themen da jetzt zu implementieren. Man muss da natürlich aufklären, man muss die Expertise dahin bringen, indem man zum Beispiel Betriebsärztinnen und Betriebsärzte weiterbildet. Aber eigentlich ist das ein total toller Ort, um wirklich, wirklich viele Frauen zu erreichen.
Ja, ich sehe das genauso. Auch nochmal, ich fand es gut, dass Sie gerade gesagt haben, Frau Simonsen, dass das eine konservative Schätzung ist und diese Burnout-Kliniken für ein halbes Jahr, was ich ja immer wieder sehe in der Perimenopause und dass die gar nicht damit einberechnet sind. Was ich sehe ist, dass, also Miriam, du auch, wir machen ja alle unablässig jetzt inzwischen Vorträge bei Unternehmen, wir werden angefragt und das ist das, wo ich sage, da fängt die Aufklärung an. Ich nehme für mich in Anspruch, dass wir tatsächlich evidenzbasierte Medizin vermitteln und auch das wirklich am Puls der Wissenschaft ist. Und das kriege ich auch als Rückmeldung zu unserem Podcast immer wieder, dass eben auch ganz viele Ärztinnen und Ärzte den hören, weil sie erkennen, dass das, was wir besprechen, Frau Simonsen, ist ja studienbasiert. Also wir sind ja ganz nah an der Evidenz dran. Natürlich gemischt mit empirischer Erfahrung, anders geht es auch nicht. Aber das wird auch von Ärztinnen und Ärzten sehr geschätzt. Das kriege ich wieder gespiegelt. O-Ton, sie machen unsere Arbeit leichter. Also das finde ich schon mal ziemlich gut. Und das Gleiche passiert jetzt in den Betrieben ja auch, wo wir diese Botschaften verteilen können und den Frauen und auch den Betriebsmedizinerinnen und Medizinern die Augen öffnen und da passiert extrem viel. Es geht ja noch einen Schritt weiter. Einmal sind es Vorträge, die glaube ich mittlerweile, also ich glaube Miriam, alle aus unserer Menopausenszene von den 9 Millionen, da sind ja viele dabei, die Vorträge in Unternehmen halten. Das muss ja auch nicht unbedingt ein Arzt oder eine Ärztin sein, sondern da geht es ja um die Awareness. Aber was wir noch on top haben hier in Hamburg, was ich sehr cool finde, aber ich kriege auch mit, dass das in anderen Städten in Deutschland bereits angeschoben wird. Wir haben zum Beispiel eine Firma, das ist die Firma Beiersdorf, wo wir, das darf ich sagen, ich habe die gefragt, wo wir regelmäßig einmal im Monat aus unserer Praxis heraus Beratung, Kurzberatung für Mitarbeiterinnen anbieten. Das sind Einzelberatungen von 20 Minuten. Ich kann die nicht behandeln, ich kann auch kein Rezept ausstellen, ich kann sie auch nicht untersuchen, aber ich kann die Situation dieser Frau sagen wir mal so, einmal beleuchten und zusammenfassen und diesen Frauen mitgeben, okay, auf das und das müssen Sie achten, das und das würde ich Ihnen raten, besprechen Sie es mit Frauenarzt und Frauenärztin. Die Frauenärzte und Frauenärztin, die haben mich sicherlich nicht alle lieb hinterher, das ist mir schon klar. Ich kenne aber die alle hier in Hamburg fast, die kennen fast alle. Und ich sage dann auch natürlich vorsichtig, ja, müssen Sie mal vorsichtig ansprechen. Das funktioniert aber, habe ich den Eindruck, im Großen und Ganzen ganz gut. Das ist natürlich ein super Angebot, was sich auch nicht jede Firma wird leisten können. Wir haben noch zwei andere Firmen in Hamburg, wo wir das in Einzelfällen schon gemacht haben. Und es läuft gut und das finde ich großartig von den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern. Das ist auch für die ein Reward. Das macht natürlich, also es macht ja jetzt keiner nur aus Menschenliebe, das muss man jetzt mal aussagen, sondern das schafft natürlich ein positives Arbeitsklima. Die Mitarbeiterinnen fühlen sich ernst und wahrgenommen und haben natürlich damit auch eine höhere Adhärenz an ihren Betrieb. Die bleiben dann da und das ist eigentlich doch sehr klug gedacht.
Na, ich glaube ja auch, dass es eigentlich darum geht, dass man sich wertgeschätzt und wahrgenommen und ernst genommen fühlt. Ne? Und also ich in meinem Unternehmen gibt es unheimlich viele Frauen in meinem Alter. Und allein sozusagen das Gespräch in der Kaffeeküche, dadurch, dass es unseren Podcast gibt, hat sich das auch alles geöffnet. Ja, dieses Miteinander austauschen, auch offen sein, zu sagen, mir geht es auch mies. Und das hat ja auch was damit zu tun, dass man sich nicht verstecken muss. Obwohl ich natürlich auch manchmal so Frauen höre, die sagen, ich will das lieber meinem Chef nicht sagen, weil dann habe ich ja schlechtere Aufstiegschancen oder dann werde ich vielleicht aussortiert bei der nächsten Kündigungswelle.
Es ist auch nicht einfach, das dem Chef zu sagen. Wir besprechen das natürlich irgendwie im luftleeren Raum, aber wir haben so ein bisschen einen Typ erfunden, von dem wir gar nicht genau wissen, ob es den gibt. Das ist der sogenannte 34-jährige Abteilungsleiter, der natürlich noch was will und jung ist und sehr weit weg ist von den Wechseljahren und sich vor denen zu setzen und zu sagen, ich kann nicht mehr schlafen und ich habe Wortfindungsschwierigkeiten. Das ist herausfordernd. Und was ich immer versuche, den Frauen zu sagen, ist, sie müssen da ja nicht alleine hingehen. Es gibt in vielen Betrieben eine Frauenvertretung. Es gibt vielleicht jemanden in HR, vielleicht gibt es jemanden eben im betrieblichen Gesundheitsmanagement, dass man das eben im Erstgespräch nicht alleine machen muss. Es ist ein Tabu. Und es ist so, dass wenn man aus dieser, Katrin Schaudich und ich sagen immer Blase raustritt, dann ist es ein Tabuthema. Ich war neulich eingeladen auf einem Treffen, wo verschiedene Markenartikler, also tatsächlich auch deren Chefs und Chefinnen zusammenkamen und eben gucken, wie man im nächsten Jahr eben in verschiedenen Medien Werbung schalten kann. Und da habe ich mit der Chefredakteurin der Brigitte einen Talk zum Thema Wechseljahre und Arbeit gehabt. Und die meisten Männer, die sind während wir diesen Talk hatten, in die Sauna gegangen. Ja? Und es ist natürlich, ich dachte dann, ja, aufsteigende Hitze, ne, kann man ja auf viele Arten und Weisen erleben. Vielleicht war es eine Solidaritätsbekennung. Aber es war letztendlich, die wollten das Thema natürlich nicht. Und es ist tabu. Und wenn die Wirtschaft, also wenn die quasi die Menschen, die Werbung in Medien schalten, sagen, die Männer, nee, da wollen wir nichts mehr zu tun haben, dann zeigt das, dass es noch ein großes Tabu ist und dass da noch viel Arbeit vor uns liegt. Deswegen muss man, glaube ich, sehr gnädig sein mit den Mitarbeiterinnen, die zu ihren Chefs gehen. Ich habe sehr gute Erfahrungen damals gemacht. Ich war damals ja angestellt und meine Chefin war eine Frau, die schon länger in der Perimenopause war und sich, glaube ich, ein bisschen gefreut hat, dass sie mal mit jemandem darüber reden kann. Die hat mir sehr, sehr kulant und sehr entgegenkommend und sehr empathisch durch diese Phase geholfen, was mir wiederum sehr geholfen hat. Deswegen hatte ich Glück. Aber ich glaube, es ist auch, ne, da haben Katrin Schaudich und ich auch schon öfter drüber gesprochen, als Arbeitgeberin ist es natürlich schwierig. Frau Schaudich und Frau Schwenkhagen können ja nicht ihre Praxis aufmachen, wenn die Assistentinnen gerade sich gut genug fühlen. Ja, das ist ja schon, wir haben ja da auch schon einen Arbeitsplan. Aber ich glaube halt, dass mit ein bisschen Austausch, mit ein bisschen Verständnis kann man da, glaube ich, schon sehr menschenfreudige Arbeitsumfelder schaffen.
Genau. Und wenn wir demnächst noch eine bessere medizinische Versorgung haben, wird es ja auch noch mal besser, genau. Ich nehme die gesellschaftliche Debatte, weil das ist sozusagen der letzte Punkt im Koalitionsvertrag, die gesellschaftliche Debatte anstoßen. Und die empfinde ich manchmal doch noch ein bisschen schwierig. Frau Stein, Sie haben es vorhin schon angesprochen, dass dann manchmal auch sozusagen in Zeitungen steht, jetzt hört man endlich auf, darüber ständig zu lamentieren. Wir haben es auch satt. Am überraschendsten fand ich eigentlich den Vorwurf, dass es antifeministisch sei, die Wechseljahre so öffentlich zu thematisieren und zu problematisieren. Frau Stein, wie reagieren Sie auf solche harschen Vorwürfe?
Ich kann das verstehen. Also die kommen manchmal von Frauen, die noch mal so 10 bis 15 Jahre älter sind als ich und sehr lange gearbeitet haben. Und die gucken mich dann an und sagen, weißt du was, wir haben unser ganzes Leben dafür gekämpft, nicht an unseren Hormonen gemessen zu werden. Und jetzt kommst du mit diesem Scheiß. Ja? Und das muss man respektieren. Das ist das Klima gewesen. Ich glaube, dass ich auf den Schultern vieler Frauen stehe, die es mir ermöglicht haben, dieses Thema öffentlich anzusprechen. Ich glaube halt, dass nur das Privileg, das daraus entsteht, nämlich zu sagen, wir haben als Frauenkörper andere Bedürfnisse, ja, dass das für viele Frauen unfeministisch erscheint. Ja. Was Katrin Schaudern vorhin sagte, dass es andere Skills bedarf, um Kinder großzuziehen, das ist auf jeden Fall richtig. Das können natürlich auch Männer machen, aber die müssen dann eben diese femininen Skills sich quasi aneignen. Und ich glaube, ich sehe das, den Feminismus nicht mehr so, als dass wir beweisen müssen, dass wir die besseren Männer sind. Ja, ich glaube, ich würde mir wünschen, dass es einen Feminismus finden kann, dem Frauen in ihrem femininen Körper sein dürfen und den auch als solchen benennen dürfen. Und ich weiß eben nicht, ob es eine Schwäche ist, dass man PMS hat. Ja. Es muss einfach nur eine Unterstützung, eine gesellschaftliche Unterstützung geben. Es darf eben kein Tabu mehr sein. Es muss integriert werden, genauso wie Rückenbeschwerden oder mentale Gesundheit. Und ich glaube, da liegt irgendwo der Hund begraben, dass natürlich das als unfeministisch gesehen wird. Dann gibt es aus dem linken Umfeld einfach eine große Kapitalismuskritik, dass eben gesagt wird, durch die Thematisierung der Wechseljahre ist Platz für sehr viele Produkte. Da werden Frauenkörper zum Marktplatz. Auch da ist sicherlich was dran, hier und da. Aber auch da müssen wir doch lernen, einen Mittelweg zu finden. Ja. Und man muss doch auch den Frauen zumuten dürfen, dass sie entscheiden können, was ein blödes Produkt ist und was ein sinnvolles Produkt ist. Ja. Ich habe immer das Gefühl, da ist so ein bisschen so eine Opferhaltung drin. Das widerstrebt mir persönlich so ein bisschen. Aber letztendlich, wo eben 9 Millionen oder 11 Millionen Frauen sind, gibt es 11 Millionen Meinungen, 11 Millionen darüber, was feministisch ist und was nicht. Und ich wünsche mir einen konstruktiven Dialog und keinen, der den jeweils anderen auslöschen möchte. Ja. Und das ist manchmal, glaube ich, ein bisschen schwierig, das muss man noch üben. Und ich glaube halt, und das ist ja letztendlich auch der Punkt, ich glaube nicht, dass das Leben zu Ende ist für Frauen nach der Menopause. Ich glaube sogar im Gegenteil, dass, und da hat Frau Schaudig mal ein wunderschönes Bild für etabliert, dass man durch verschiedene Räume geht. Erst ist man ein Mädchen, dann ist man eine Mama und dann irgendwann ist man eine postmenopausale Frau und der Raum ist der hässlichste und der wenig dekorierteste. Und obwohl man eigentlich extrem viel Zeit in diesem Raum verbringt. Und es ist doch eigentlich total toll, wenn man sich überlegt, dass wir und nur 3 andere Säugetierspezies ein so langes postmenopausales Leben haben. Und die Evolution ist gnadenlos. Das heißt, es muss einen Sinn dafür geben. Es muss einen Grund geben, warum menschliche Frauen so lange postmenopausal leben. Und ich glaube halt, da gibt es ja dieses schöne Bild von den Orca-Walen, die von postmenopausalen Frauen angeführt werden. Wie gesagt, es gibt die Großmuttertheorie, dass eben Gesellschaften schneller und gesünder wachsen, wenn sie gesunde, tüchtige Großmütter haben. Ich glaube, es geht alles in die gleiche Richtung, dass wir nämlich als Frauen in der Postmenopause einfach nochmal ein ganz neues Kapitel aufschlagen. Und ich wäre wirklich sehr auf der Seite deren, dass man diesen Raum, von dem Katrin Schaudig spricht, der jetzt so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, neu schmückt und sich dann neue Dekorationen für überlegt. Und ich glaube, das ist dann sehr feministisch, dass man das ganze verdammte 84 Jahre alte Leben in vollen Zügen genießt. Und zwar so gut wie möglich. Dass man eben mit der Veränderung surft und nicht dagegen. Und ich muss sagen, ich hatte wirklich harte Perimenopause, aber es hat sich alles zum Besseren verändert. Und das muss man doch auch mal sagen.
Das hast du sehr schön gesagt, Miriam. Ich sehe das auch so. Und dieser Raum, der letzte Raum, den muss man sich eben schön machen. Also schön machen nicht im Sinne von schön reden, sondern den muss man füllen mit guten Inhalten. Und das ist auch nochmal, das hab ich gelernt von einer italienischen Kollegin, Rosella Nappi, die den Begriff des goldenen Moments geprägt hat. Der goldene Moment in der Lebensmitte, wo man nochmal die Reset-Taste drückt, wo man sagt, okay, was will ich eigentlich noch erreichen? Wo kann ich mich nochmal neu aufstellen? Sich übrigens auch gesundheitlich nochmal klar besser positioniert, die Vorsorgeuntersuchung und. Vielleicht am Lebensstil, an Ernährung, whatever, Sport und so weiter, was ändert. Insofern ist dieser goldene Moment natürlich auch sehr schön, weil der leitet dann den Übergang in den großen letzten Raum ein.
Dieser letzte Raum, das sind ja nicht nur 10 Jahre oder so.
Nein, das ist ein Wahnsinnsgeschenk. Ja. Da redet nie jemand drüber, was das für ein irres Geschenk ist, dass jetzt so viele Menschen so alt werden. Und das ist super. Und es wäre doch wirklich, wirklich tragisch, wenn man einfach von diesen 84 plus Jahren die Hälfte damit verbringt, sich zu fragen, ob man denn auf die richtige oder falsche Art und Weise alt wird. Und das wäre einfach eine unglaubliche Zeitverschwendung.
Das sind sehr inspirierende Worte. Das ist sozusagen fast das Schlusswort. Ich wollte Sie beide noch fragen. Zuerst Miriam Stein im neuen Jahr, was bald anfangen wird. Gibt es da Projekte schon?
Ich werde auch ein politisches Projekt machen, und zwar beschäftigen wir uns so ein bisschen damit im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die ist ans Familienministerium gebunden, wie möglichst viele Frauen möglichst diskriminierungsfrei durch diese Lebensphase kommen. Das bezieht sich so ein bisschen auf diese Idee, dass wir jetzt quasi in der Mittelschicht ganz gut angekommen sind, aber was ist eigentlich mit Frauen mit weniger Einkommen, mit weniger Bildung, vielleicht Frauen, die nicht so gut Deutsch sprechen, wie kriegt man die eigentlich gut durch diese Lebensphase? Da haben wir eine kleine Expertinnenrunde zusammengestellt, wo auch Katrin Schaudig sitzen wird, und es ist ein sogenanntes interdisziplinäres Expertengremium, wo eben nicht nur Expertinnen und Experten aus der Medizin und dem Menopausenbereich sitzen, sondern auch aus der Arbeitsmedizin und aus der Gynäonkologie und aber auch ökonomischen Kreisen und so weiter und so fort, dass man sich mal zusammen überlegt, wie man wirklich viele, viele dieser Frauen erreicht. Und das finde ich total, da freue ich mich sehr drauf. Ich selber schreibe auch ein neues Buch, das heißt Die unverschämte Frau, wo es so ein bisschen darum geht, wie man die Scham ablegen kann, auch die Scham darüber, eben weiblich zu sein und Flüssigkeiten zu verlieren und dann auch noch alt zu werden und unfruchtbar, und wie man vielleicht diesen letzten Raum als unverschämte Frau für sich
unverschämt gut nutzen kann.
Unverschämt gut nutzen kann, genau. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass wir weiterhin mit den 9 Millionen Frauen, auch mit Katrin Schaudig und Anne Schwenkhagen, weiterhin daran arbeiten können, dass wir möglichst viele Frauen möglichst gesund durch diese Lebensphase bringen.
Frau Schaudig, an Sie noch die Frage. Ich weiß, Ihr Kalender für 26 ist eigentlich schon komplett ausgebucht, aber vielleicht das, worauf Sie sich am meisten freuen oder was am wichtigsten ist?
Ja, der ist in der Tat sehr ausgebucht. Ich freue mich übrigens weiter auf Podcast mit Ihnen.
Da freue ich mich auch.
Das bleibt ja uns hoffentlich erhalten. Aber das andere ist, das habe ich noch gar nicht erwähnt, dass wir auch mit der Menopause-Gesellschaft ein Projekt jetzt starten, dass wir eine Zertifizierung, die tatsächlich vor allem für Ärztinnen und Ärzte ist, Zertifizierung planen, dass man sozusagen ein Menopausenexperte ist. Und da wird es auch mehrere Stufen geben. Das haben wir jetzt schon auf der letzten Tagung mit der Mitgliederversammlung beschlossen. Und das schieben wir an. Da freue ich mich auch sehr drauf. Auch auf die Ausgestaltung dieses Curriculums der Deutschen Gesellschaft für Gyn- und Geburtshilfe und natürlich trotzdem auch für viele weitere Fortbildungen in Betrieben. Also ich habe jetzt nicht so ein konkretes Projekt wie Miriam, aber vor allen Dingen diese Weiterbildung auf frauenärztlicher Ebene in der Menopausengesellschaft.
Da wünschen wir Ihnen viel Kraft und Energie dafür und vor allen Dingen, dass wir immer noch eine Zeit finden, um eine Podcast-Folge aufzuzeichnen. Ja. Wir sind am Ende dieser Folge und ich finde, es war eine grandiose Folge zum Jahresabschluss. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass Miriam Stein Zeit hatte, Lust hatte, mit uns hier zu plaudern ein Stündchen. Danke an Sie beide, an Miriam Stein und an Dr. Katrin Schaudig.
Danke für die Einladung.
Ja, es war toll, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Das war die letzte Folge für dieses Jahr. Wir wünschen euch allen ein gesundes und friedliches 2026. In der nächsten Folge, da schauen wir uns mal an, was Frauen eigentlich so für eine Wechseljahretherapie bezahlen müssen. Was kostet uns das eigentlich? Hormone, Gestagenpille, Ultraschalluntersuchung, all das, was wir im Podcast besprechen, werden wir abklopfen und fragen, was wird von der Kasse bezahlt? Unter welchen Bedingungen wird es vielleicht von der Kasse bezahlt? Was muss ich immer selbst bezahlen? Frau Schaudig legt die Karten auf den Tisch und gewährt uns da mal ein paar Einblicke. Abonniert unseren Podcast, damit ihr nichts verpasst, und lasst gern ein paar Sterne und Bewertungen da. Und wenn ihr gutes Wissen zum Nachlesen sucht, dann empfehle ich euch unser Buch Hot Stuff – Wechseljahre Wissen to go. Ihr könnt uns auch weiterhin gern schreiben an hormongesteuert@mdraktuell.de. Und wenn ihr Lust habt auf eine Podcast-Empfehlung, dann gibt es jetzt meinen Hörtipp für euch.
Und dieses schwarze Auto stand dort. Und ich sag noch, steht da auch noch ein Auto. Und so wie ich das sagte, hat er Vollgas gegeben.
Am 20. Dezember 2024 rast Taleb A. ungebremst über den Magdeburger Weihnachtsmarkt. 6 Menschen werden getötet, fast 350 verletzt. Für diesen Podcast sprechen wir mit Menschen, die als Helfer an diesem Abend Übermenschliches geleistet haben.
Dann kam dann wieder ein Patient, der war noch kritischer. Dann mussten wir einen anderen aus diesem Zelt oder auf den Boden legen, damit er die Trage bekommen konnte.
Und wir sprechen mit dem Polizeibeamten, der dem Täter ganz allein gegenüberstand und ihn gestoppt hat.
Ja, und ich wusste halt natürlich nicht, ja, gibt es vielleicht Sprengstoff, gibt es vielleicht weitere Waffen.
Wer übernimmt die Verantwortung dafür?
Warum haben Sie noch nicht entschieden, zurückzutreten?
Ungebremst. Der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt ist ein Recherche-Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks, zu hören ab dem 18. Dezember, kostenlos und werbefrei in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Und nicht nur ungebremst, auch hormongesteuert hört ihr immer kostenfrei in der App der ARD Audiothek.
Hormongesteuert, der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.